Manuel Kuhlmann ist Unternehmer, besser gesagt Pirat. Und mit dem Gründer des berühmt-berüchtigten Pirate Summits spreche ich über naheliegende Themen. Zum Beispiel, was ein gutes Event ausmacht oder welche Rolle der sogenannte Startup-Mittelstand in unserer Gesellschaft spielen könnte. Aber uns beiden war nach dem im Januar geführten Gespräch auch klar, dass es zunächst in eine ganz unerwartete Richtung ging. Wir sprechen über Trauer, Freiheit und Spiritualität. Denn die großen Fragen des Lebens setzen die Segel auf unserer Lebensreise. Und wohin Piraten segeln, das finden wir jetzt heraus.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich habe das aber auch nie aus Antrieb gemacht, dass ich ganz groß reich werden will oder halt Geld verdienen will. Ich wollte immer meinen Weg gehen. Ich war auch nicht auf der Suche nach Glück, sondern auf der Suche nach Erfüllung. Weil Religion, habe ich das Gefühl, gibt halt Antworten. Und Spiritualität stellt halt Fragen. Es hat mich so quasi hart von der Seite getroffen, dass der gemeinsame Lebensweg da halt vorbei war, dass ich auch natürlich durch die ganzen Phasen so einer Trauer gegangen bin.
Manuel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für deine Gastfreundschaft hier am Startplatz. Wann hast du das letzte Mal jemanden mit R begrüßt?
Ach, das ist bestimmt so 10, 14 Tage her. So, also das sagen mir Leute häufig selber und dann grüße ich zurück. Ist aber selten, dass ich damit anfange.
Ah, okay. Bevor wir das auflösen und sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich auch denkt, ob die da jetzt irgendwelche Sprachschwierigkeiten haben. Also es wird sich auflösen im Laufe des Gesprächs, was mit R genau gemeint ist. Ich würde gerne auch dieses Gespräch mit einem kurzen Steckbrief beginnen.
Gerne.
Dein Name?
Manuel.
Dein Alter?
40 Jahre.
Deine Heimat?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich bin Holländer und Schweizer und bin aber im Ruhrgebiet aufgewachsen.
Deine Geschwister?
Ich habe 7 Geschwister. Soll ich die Namen und Alter nennen? Oder?
Also.
Ich habe 7 Geschwister, viele Geschwister. Es sind 5 Mädchen und 2 Jungs.
Krass. Dein Vorbild?
Ich glaube, ich habe nicht wirklich ein Vorbild, wo ich sagen kann, das ist ein Vorbild. Ich habe aber viele Menschen, die ich für bestimmte Lebensbereiche, zu denen ich aufschaue. Oder wo ich Inspiration für mich ziehe. Ein richtiges Vorbild habe ich an der Stelle nicht. Aber es gibt viele Unternehmer, nicht unbedingt die typischen Verdächtigen, wo ich die Energie und die Leidenschaft, die sie ausstrahlen, auch die Klarheit in ihrem Handeln, die mich sehr stark inspirieren.
Fällt dir jemand jetzt so spontan besonders konkret ein?
Also wir haben hier im Raum, das hört man natürlich im Podcast, sieht man im Podcast natürlich nicht, haben wir eine Person, die ist direkt hinter dir, das ist Elon Musk.
Ah ja.
Sehr, sehr kontroverse Persönlichkeit und auch sicherlich eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit, aber ich mag dieses unfassbare Urvertrauen und die unfassbare Energie, mit der er nach vorne geht. Wenn du aber, das ist sicherlich jemand, wo ich sehr großen Respekt vor habe. Wenn du aber wirklich nach Vorbildern suchst, habe ich, wo ich im Handeln, im 1:1, was halt mitnehme, fällt mir mein erster Chef ein. Es war ein Mercedes Autohaus, wo ich sehr viel für mich auch mitgenommen habe. Und der mich immer wieder, wo ich immer wieder zurückdenke, wie er pragmatisch an bestimmte Themen rangegangen ist. Und auch, als ich in der Unternehmensberatung mal kurz 2 Jahre eine Auszeit genommen habe, sozusagen, da war auch der Partner, der mich geführt hat, ist auch immer noch starker Impulsgeber. Das sind zwei sehr, sehr wesentliche Leute auf meiner, ich sag mal, auf meiner beruflichen Laufbahn gewesen, die mich sehr, sehr stark geprägt haben.
Gibt es eine Situation, wenn du an den Mercedes-Autohändler zurückdenkst, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo das bemerkbar wurde, wie pragmatisch er ist?
Das unfassbare Vertrauen in einen 17-jährigen Jungen. So, ich war da 17 und hatte meinen Führerschein in den USA gemacht. Ich habe ein Austauschjahr in den USA gemacht und konnte meinen Führerschein machen. Ich konnte mit 16 also Auto fahren in Deutschland nachher. Das war grandios, da war ich ganz weit vorne. Und plötzlich hatte ich im Autohaus, habe ich gearbeitet und bin dann mit den Mercedes-Karren rumgefahren. Und das war auch nochmal cool. Und dass er so einen 17-jährigen Jungen tatsächlich da einfach hat machen lassen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber dann kam der neue CL raus, CL, keine Ahnung, 65 oder so, irgendwie also ziemlich hoch halt motorisiert, ganz neu mit den neuesten Features, die Mercedes so halt zu bieten hatte. Und dann ist er nur zu mir hingekommen und meinte so, hey Manuel, hier ist der Schlüssel, 30 Minuten Zeit, viel Spaß. Und das drückt halt ganz stark das Vertrauen aus, was er in mich halt einfach, was er mir gegeben hat. Und ich glaube, das heißt, hat nicht nur mit diesem Erlebnis zu tun, aber durchaus, ich bin jemand, der voll über Vertrauen führt. Und nicht über Kontrolle. Mhm. Und ich hoffe zumindest, das würde er genauso sagen, ich habe das Misstrauen, das Vertrauen nie missbraucht. Mhm. Und das ist so ein starkes, so weil ich so ein Vertrauen gespürt habe, dass wie er da halt rangegangen ist, dass mich sehr stark, das heißt mich auch echt zu einfach, ich wollte performen, ich wollte halt einfach leisten und das Vertrauen zurückzahlen. Und solche Impulse, kleine Impulse eigentlich, ne, das sieht man so über die Zeit. Hätte ich da diesen Mercedes, ich bin da relativ schnell über die Autobahn in Witten gerast, nachher mit dem Teil, ich habe den voll ausgefahren, das hätte auch schief gehen können. Und da hätte er auch ein massives Problem gehabt.
Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Wasser.
Und nehmen wir mal zusätzlich an, ich würde jetzt da auch sitzen. Und ich würde abends wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen trockenen Riesling trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Über Veränderung, glaube ich. Über die Welt, über die Veränderung und was man sieht an Veränderungen und was man machen kann, um zu verändern. Ich glaube, Veränderung wäre das spannende Thema. Und wenn wir uns noch nicht so gut kennen, dann würde ich mich wahrscheinlich mit dir über Sport oder ähnliche Sachen unterhalten, um halt eine gemeinsame Ebene zu finden. Aber wenn du mich fragst, wo ich wirklich tiefe Freude rausziehe, ist das Thema Veränderung. Mhm.
Ich würde dich, also wir würden uns dann darüber austauschen, das sind ja direkt die großen Geschosse auffahren mit so einem Thema. Also das sind ja nun mal hochaktuelle Themen, die wir dort diskutieren könnten. Ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Manuel, du bist ja sehr tiefsinniger Mensch, machst dir große Gedanken. Was machst du denn so beruflich?
Meine Kinder würden sagen, ich bin Pirat. das ist die Kurzversion und das ist auch vielleicht ein bisschen so. Ist immer die Frage, welches Bild man von Piraten tatsächlich in sich trägt. Piraten sind für mich, also ein Pirat zu sein, also ein Pirat, Unternehmertum, ich bin Unternehmer, um das mal kurz sozusagen abzukürzen, vielleicht auch dein Geheimnis von vorne so ein bisschen schon anzudeuten, wo es halt hingeht. Und die Firma, die ich mit meinem Geschäftspartner Till aufgebaut habe, die heißt Pirate, also Pirat. Und die Namensgebung kommt letztendlich daher, dass Piraten so einen kleinen Schlag haben. Die haben ein anderes Risikoprofil. Die haben einen sehr großen Freiheitsdrang und sehr wenig Erfolg eigentlich auf die große Beute und auf den großen Ertrag. Aber trotzdem machen sie das, was sie tun. Und das ist das, sicherlich auch andere Bilder von Piraten, aber das Bild würde ich jetzt mal tatsächlich malen wollen. Sie machen das, was sie tun, und sie haben eine sehr große Freude an der Reise, an diesem Abenteuer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Galgen nachher landen, ist verhältnismäßig hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Goldschatz finden, ist verhältnismäßig klein. Aber trotzdem, auch wenn man sich Piraten anschaut, auch wie die Organisationsprinzipien von Piraten waren, sehr demokratisch, ne, der Kapitän wurde gewählt und so weiter, sehr modern in sich und sehr in sich dann doch sehr, sehr brüderlich. Und das ist auch mein Lebensimpuls, dass ich bin nicht auf der Suche nach dem großen Schatz. Ich ziehe eine große Erfüllung aus der Reise. Mhm. Genau, ich bin Unternehmer und ich bin auch Investor, wenn man so will, aber ein sehr, sehr nah an den Unternehmen. Also ich bin eher Unternehmer als Investor. Ich bin ungerne so, der nur Kapital gibt und dann hofft, dass das Kapital mehr wird, sondern mich begeistert die Reise der Unternehmer, in die ich letztendlich investiere, und die begleite ich auch sehr, sehr aktiv. Und ich begleite auch Corporates dabei, Corporate Executives dabei, auch vielleicht so ein bisschen mehr eine unternehmerische Denke zu haben. Wenn du mich jetzt fragen würdest, nach was ist mein Lebensantrieb, mein Lebensimpuls, warum mache ich das alles? Das ist relativ einfach. Ich möchte Unternehmertum und unternehmerisches Denken in der Welt fördern, befeuern. Ich möchte, dass mehr Leute so halt denken.
Mich würde vor allem dann auch interessieren, wo das herkommt. Also anders gefragt, wie viel Pirat steckte in dem 7-jährigen Manuel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel Pirat da wirklich drin war. Ich war, als ich in dem Alter war, 7, 8, 9, 10, war ich eher Indianer. Amerikanischer Ureinwohner. Hab da das alles, jedes Buch verschlungen, was ich irgendwie konnte. Hab da sehr viel aus der Philosophie für mich quasi mitgenommen. Ein sehr verklärtes Bild, zugegeben. Aber das war so, dass da war so der innere Häuptling so ein bisschen, ne? Und aber mit einem unfassbaren Freiheitsdrang. Meine Eltern sind keine Unternehmer. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ja, auch so meine Geschwister sind eher so im medizinischen Bereich unterwegs und oder in der Hotellerie vielleicht oder so, ne? Also so im Gastrogewerbe. Aber ich wollte immer Unabhängigkeit. Unabhängigkeit war mir unfassbar wichtig. Also die Suche nach meinem eigenen Lebensweg, nach Freiheit. Ne? Was bedeutet Freiheit? Das ist eine super zentrale Frage in meinem Leben immer wieder gewesen. Und sehr stark habe ich das mit dem Thema Unabhängigkeit und unternehmerische Freiheit letztendlich verbunden. Oder das zumindest, so habe ich das in die Welt verkörpert oder inkarniert oder wie auch immer. Und genau, also das da komme ich ein Stück weit her. Es war für mich immer klar, dass ich was aufbauen will, dass ich was kreieren will und dass ich nicht irgendwas machen wollte, was andere Leute mir sagen, was ich machen will und ich aber eigentlich nicht wirklich will. Mhm. Na, das war mir ein sehr, 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 sehr hohes Gut, und das war auch ganz früh als kleiner Junge schon so. Ich war gar nicht so das große Unternehmerische. Ich habe nicht die typische Geschichte, ich habe da, ne, die Limonade an der Straße verkauft oder irgendwie für 3 Euro irgendwie Sticker gekauft, die für 6 Euro wieder verkauft oder so. Das hatte ich nie. Das ist erst so ein bisschen später hat das Unternehmerische begonnen. Ich habe das aber auch nie aus Antrieb gemacht, dass ich ganz groß reich werden will oder halt Geld verdienen will. Ich wollte immer meinen Weg gehen. Ich war auch nicht auf der Suche nach Glück, sondern auf der Suche nach Erfüllung. Mhm.
Wenn ich mir das so anhöre, würde ich tippen, dass du von den insgesamt 8 Kindern eher einer der Jüngeren bist. Ist das richtig?
Ich bin der Zweite.
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Aber das muss man auch sagen, ist ein bisschen, die Familiensituation ist ein bisschen noch komplexer, ist eine Patchwork-Familie, okay, ein Stück weit. Ne? Wir sind mit 6 Kindern in meinem Haushalt in Witten aufgewachsen. Mhm.
Von meiner Erfahrung nach, nicht nur jetzt, weil es meine eigene Erfahrung, also ich bin 4. von 5 und wenn ich mir so die Podcast-Gäste anschaue, höre ich das häufig, dass so die jüngeren Geschwister eher dazu neigen, dieses Ausbrechen. Mhm. Also ich mache jetzt mein Ding, ich folge nicht dem, was die anderen gemacht haben, sondern ich gehe jetzt einen anderen Weg. Deswegen hätte ich gedacht, dass das in deinem Fall, aber gut, Ausnahmen bestätigen die nicht vorhandene Regel. Du bist dann, du hast es auch schon eben kurz selbst angesprochen, über ein BWL-Studium in Mannheim bist du dann unter anderem bei Kienbaum gelandet. Das war dein zweijähriges, deine zweijährige Auszeit, wie du es, glaube ich, eben genannt hast. Du warst bei Neckermann, hast da den Online-Sales angekurbelt, du hast eine Recruiting-Plattform aufgebaut, du hast das Product Management bei Douglas verantwortet. Du hast ganz viele unterschiedliche Stationen. Wenn wir jetzt mal einmal so im Schnelldurchlauf deinen Lebenslauf an uns Revue passieren lassen, du hast ganz viele unterschiedliche Station und Position schon erlebt. In welchem dieser Jobs hast du am meisten über das Leben gelernt? Außerhalb von der gesamten Pirate-Welt.
Das meiste über das Leben? Mhm. Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das meiste das meiste gelernt im Sinne von, wie man besser arbeitet, gut führt und so, das wäre vielleicht einfacher über das Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel über das Leben gelernt habe in meinen Jobs tatsächlich. Vielleicht muss man ein bisschen noch auf meinen Werdegang nochmal zurückgehen. Das meiste über das Leben habe ich eigentlich gelernt. Ich bin ein Jahr durch die Welt gereist, nach dem Abi. Ich hatte ein sehr, sehr guter Freund von mir, ist verstorben direkt nach dem Abi. Ich habe mit ihm zusammen Abi gemacht. Ist auf Island mit dem Flugzeug abgestürzt. Und dann musste ich richtig raus. Mhm. Na, so. Das war, glaube ich, so der, das habe ich das meiste für das Leben gelernt. Mhm. Das ist tatsächlich das, wo ich am meisten über das Leben für mich gelernt habe und dann auch viele Entscheidungen für den weiteren Werdegang. Erst dann habe ich mich für BWL entschieden. Erst dann habe ich, ich war in Südamerika, in Nordamerika, ich bin halt durchgetrennt und so. Also wirklich so harte Selbsterkenntnis. So ein harter Selbsterkenntnispfad. Und diese Tätigkeiten, die ich gemacht habe, es war nur, in Kienbaum war ich angestellt. In den anderen war ich als Interimsmanager tatsächlich drin.
Okay.
Ne, ich war nicht bei Neckermann angestellt, sondern ich bin reingeholt worden mit meinen Kenntnissen im Digitalgeschäft. Mhm. Und dann bin ich halt eher so ein Typ, ich bin eher so ein Anpacker-Typ und ich will nicht ein paar Folien malen und dann mach das doch so und dann gehe ich nach Hause, also so beratermäßig, sondern ich habe gesagt, hey, ich sehe das, was ihr erreichen wollt, ich sehe die Themen, die ihr habt, ich helfe euch aktiv. Und das ist bei Douglas genauso gewesen. Und bei Douglas habe ich tatsächlich, das ist auch angefangen mit, ey Manu, du hast das doch ein paar Mal gemacht, kannst du uns erzählen, wie wir ein bisschen agiler werden? Ne? So das typische, was viele Unternehmen, die so in der digitalen Transformation hängen, was sie so als Thema haben. Dann habe ich die begleitet in, okay, so würde ich das machen. Dann haben sie das sehr intelligent, wie ich finde, haben sie dann gesagt, ja, könntest du das denn auch implementieren? Schön, dass du das erzählst, aber wir brauchen das jetzt, dass das umgesetzt wird. Und dann habe ich mich tatsächlich committed, war eigentlich nur für 6 Monate, dass ich das anschiebe, dann war es nach 11 Monate, habe ich bei Douglas 4 Tage die Woche, das war auch das Maximum, was ich halt wollte, weil ich wollte eigentlich meine anderen unternehmerischen Tätigkeiten nicht halt hinter mir lassen, habe ich gesagt, gut, Challenge accepted, das mache ich jetzt. Habe ich da so viel übers Leben gelernt? Ich habe sehr viel übers Arbeiten gelernt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, über Menschen gelernt. Ich habe sehr viel über Veränderung gelernt. Ich habe sehr viel über was funktioniert und was funktioniert nicht. Was sollte man vielleicht machen, was sollte man vielleicht nicht machen? In welcher Phase sollte man etwas tun? Und das funktioniert dort, aber dort nicht. Ne? Also in einem Startup funktionieren Sachen, die in einem Corporate eben halt nicht funktionieren. So einfach nur als Beispiel. Und das ist aber doch sehr stark arbeitsbezogen. Und ich würde nicht so sagen, dass es so viel. Ich habe viel mehr von meinen Kindern gelernt übers Leben, als von diesen Erfahrungen in diesen Tätigkeiten. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ich meine, ich spreche grundsätzlich gerne über das Arbeiten, ich spreche aber noch lieber über das Leben. Von daher, wenn es für dich in Ordnung ist und das nicht zu persönlich ist, lass uns gerne über dieses ein Jahr Reisen sprechen. Was ist eine der zentralen Erkenntnisse, die dich bis heute geprägt haben und in welcher Situation hast du diese Erkenntnis sammeln dürfen in diesem Jahr?
Ja, eine gute Frage. Ich glaube, also ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt die zentralste Erkenntnis ist, aber es ist eine der zentralen Erkenntnisse ist, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Dass du selber nur dich halt aus dem Sumpf auch ziehen kannst. Ne? Also ich habe gerade gesagt, das ist ein Schicksalsschlag, der mich zutiefst getroffen hat. Das war einer meiner besten Freunde und wir wollten gemeinsam an die Uni. Wir hatten uns die Unis angeschaut und hatten halt geschaut und wir wollten gemeinsam einen Weg gehen. Es war dann noch unklar, was wir genau machen und so weiter. Und es hat mich so quasi hart von der Seite getroffen, dass der gemeinsame Lebensweg vorbei war, ne, den wir eigentlich dann so vorhatten, dass ich auch natürlich durch die ganzen Phasen so einer Trauer gegangen bin. So, ne? Was ich da aber mitgenommen habe und dass, wenn man es einmal selber erlebt hat, dann das muss man, oder so, man muss es selber erlebt haben, um das einfach mal, diese ganz tiefe, die so ganz tief geht, diese Trauer, die so innerlich, die innerlich versteinert, ne, so nicht diese Phasen, die man so typischerweise hat, aber so diese langjährige, ne, was wirklich lange Zeit braucht. Und ich habe sehr viel mit mir selber, bin ich alleine gereist, ganz bewusst, weil ich wollte mir Lebensfragen beantworten, ne? Was willst du eigentlich tun? Was soll das alles? Also diese großen Fragen. Mhm. Ich würde überhaupt nicht behaupten wollen, dass ich die in irgendeiner Form beantwortet hätte jetzt. Nur, das ist ja, ich habe mich halt auf die Reise begeben, ganz, ganz bewusst. Und mir ist klar geworden, dass ich so viel Trost ich auch von allen anderen Leuten bekommen habe, dass nur ich selber mir eine Lebensperspektive schaffen kann. Und es war nicht so, ich war überhaupt nicht perspektivlos oder so, ne? Ich war jetzt nicht so am Boden zerstört, dass ich gesagt hätte, jetzt hat alles überhaupt keinen Sinn mehr, ne? Ich bin im Inneren ein sehr starkes Urvertrauen und sehr starker Optimist. Aber es war schon so, dass ich suchend war. So, und dann hat mir das sehr stark gezeigt, vielleicht auch was ist wichtig im Leben, ne? Und wie finde ich meinen eigenen Nordstern? Wie finde ich meinen eigenen Kompass? Und dass ich sehr stark auf mich selber vertrauen kann und auf meine innere Stimme und auf meinen inneren Weg. Und das hat mich umso mehr bestätigt, in einer gewissen Unabhängigkeit einfach halt weiterzugehen. Mit so einem ganz starken Urvertrauen. Also ich habe dieses dann so wirklich so transformiert für mich nach vorne gerichtet. Und ohne dieses Erlebnis und ohne dieses Jahr hätte ich nicht diese Stabilität, die ich jetzt empfinde. Und ohne diese Stabilität ist Unternehmertum, glaube ich, nicht möglich. Weil Unternehmertum eine wahnsinnige Achterbahn ist. Und ich glaube, Unternehmertum ist eins der wirklich unsichersten Tätigkeiten, die man halt tun kann, insbesondere in so einer frühen Phase, ne, wenn man wirklich was aus dem Nichts erschaffen muss und hoffen muss, dass Kunden das nachher auch dann wertschätzen und auch Geld bezahlen, ne? Das ist ja das, was am Ende passieren muss. Und ne, diese Achterbahn und diese Unsicherheit ist für viele Menschen einfach nicht aushaltbar. Und ich glaube, das war zentral für mich, dass ich durch all die schwierigen Phasen, die es einfach in so einer Achterbahnfahrt halt gibt, dass ich da relativ stabil halt rausgekommen bin. Und das ist auch jetzt nach wie vor. Ich habe so eine ganz tiefe, auch wenn meine Kinder und so weiter, ich habe da ein ganz großes Vertrauen, dass das alles passt. Ne? Und das ist im Ursprung, ist das, glaube ich, in diesem Jahr sehr, sehr stark verankert. Und ich habe mir einfach auch große Fragen dort halt beantwortet. Ne? Also diese Fragen, was willst du eigentlich im Leben? So, ne? Also und die kann ich mit einer relativ großen Stabilität, weil das so viel Denkzeit war. Und die Denkzeit, die ist tatsächlich, dann stehst du an der Straße und stehst da manchmal 8 Stunden und du wirst ja nicht mitgenommen. Ne? Ich bin einfach so durch Südamerika dann halt getrennt. Aber es war auch letztendlich egal. Auch so das Gefühl für Zeit, Gefühl für Ort. Ein großes Erlebnis vielleicht auch, dass man dass man wirklich seiner inneren Stimme hören muss. Als Beispiel, ich wollte in Argentinien, da war ich schon, keine Ahnung, bestimmt 1-2 Monate unterwegs, wollte ich unbedingt nach Bariloche. Das ist eine sehr bekannte Stadt im Westen von Argentinien. Habe dann auch mit großer Mühe habe ich mich da hingetremmt, die ganze Patagonien und so weiter. Es hat viele Tage gebraucht. Super, super toll. Tolle Erfahrung. Bin in Bariloche zu meinem Ziel angekommen, war da irgendwie im Café gesessen und so, bin nach einer Stunde weitergefahren. Gesagt, ist nicht mein Ort. Mhm. So, und dieses nicht so sehr auf die Ziele hinstreben, sondern die Reise genießen. Das ist so ganz stark in meinem Leben, glaube ich auch. Ich versuche sehr stark, alle Ziele einfach zu reduzieren, weil das meistens eine negative Erfahrung ist, wenn man die Ziele dann halt letztendlich nicht erreicht. Ich mache es ja nicht wegen den Zielen, sondern ich mache es im Prinzip wegen der Reise. Ich bin ich bin auf einer langen Reise. Auch wenn ich unternehmerisch tätig bin, habe ich jetzt nicht das Ziel, ich will hier das weltgrößte Unternehmen bauen, sondern ich will im Spiel bleiben. Ne? Ich will diese Reise weitergehen, solange sie mir Erfüllung gibt. Mhm. Ne? Das ist so, und das zieht sich durch mein ganzes Leben eigentlich letztendlich durch, dass ich eine sehr große innere Erfüllung aus dieser Reise ziehe.
Also das resoniert sehr stark mit mir. Ich habe vor ein paar Jahren einen guten Freund in Südafrika verloren. Ist Helikopterpilot gewesen und ist mit seinem Helikopter abgestürzt und kam nicht rechtzeitig raus und hat zwei kleine Kinder hinterlassen. Und wir haben uns, ich war häufig in Kapstadt früher und haben uns dort kennengelernt gehabt und super Zeit zusammen. Und das war jetzt weit davon entfernt, dass wir jetzt irgendwie gemeinsame Studienpläne hatten. Ne? Deswegen finde ich das halt, ich will jetzt nicht die Schicksalsschläge miteinander vergleichen, das macht keinen Sinn, aber es ist halt einfach nochmal was anderes, ne? Wenn du mit jemandem so aufwächst und Pläne schmiedest. Und das hatte mich schon sehr getroffen und auch vor allem nachdenklich gemacht. Und von daher kann ich das sehr gut nachempfinden. Für die mein letztes Buch kennen, da habe ich das in einem Vorwort auch aufgearbeitet. Das war einer der Motivatoren, mich mit so Fragen auseinanderzusetzen, die genau in diese Richtung gehen. Ne? Was kann ich eigentlich? Wohin will ich eigentlich? Und das Schöne ist ja auch, du hast von diesen großen Fragen gesprochen, die man nicht direkt beantwortet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort auf die großen Fragen häufig das ist, dass man sich ihnen stellt. Und das geht ein bisschen in diese Richtung, es geht gar nicht darum, eine Antwort jetzt zu finden, so 1 + 1 = 2, ah, jetzt habe ich es endlich verstanden, sondern das ist wieder es kommt auf den Prozess an, sich diesen Fragen zu stellen, das ist das Entscheidende, das ist auch so eine Art Reise, die abenteuerlich sein kann.
Bin ich absolut dabei, ich glaube, die entscheidende Frage ist so, dass man die Fragen überhaupt stellt.
Genau.
Nicht, dass man sich den Fragen stellt, das ist der zweite Schritt, dass man überhaupt die Fragen stellt.
Okay.
Und ne, ja, also das war für mich auch halt wichtig. Also so auch, also ich will jetzt überhaupt nicht so abdriften, aber nur, wenn man so schaut auf Spiritualität und Religion, ne? Das ist so die Frage, bist du religiös oder bist du spirituell oder ist das Gleiche oder
ja.
Oder wie auch immer. Für mich ist das halt so ein Stück weit so, ich glaube, mit Religion kann ich nicht viel anfangen. Mit Spiritualität zum Beispiel relativ viel. Mhm. Weil Religion, habe ich das Gefühl, gibt halt Antworten. Und ich bin überhaupt nicht auf Suche nach Antworten. Ne? Ich bin auf der Suche, und Spiritualität stellt halt Fragen. Mhm. Ne? Und da können die Antworten sehr individuell und sehr unterschiedlich sein. Und das ist auch, für mich ist auch diese Reise, ne? Antworten sind halt auch diese Ziele, wo man vielleicht nicht zwingend ankommen muss, weil die Antworten sich halt auch über die Zeit vielleicht wandeln. Ne? Mhm. Also so. Aber das Spannende sind eigentlich die Fragen. Und auch die Fragen überhaupt, sich halt zu stellen auf der Reise. Deswegen würde man mich fragen, bist du religiös? Würde ich sagen, nein. Bist du spirituell? Ja, durchaus. Ne? Also meine ganze Reise war ein spiritueller Weg sozusagen, ohne dass das esoterisch überhöht werden müsste. Ich habe durchaus philosophische Literatur gelesen, es war immer noch sehr, ich sag mal, in unserer echten Welt, in der Realität irgendwie, weil das ist so die Welt, in der ich gerne halt zu Hause bin. Es war sehr praktisch in irgendeiner Form, aber ich würde das durchaus als einen Erkenntnisweg für mich persönlich, ne, überhaupt nicht, ich will das gar nicht so erhöhen, aber einfach nur Erkenntnisse darüber, was ich so im Leben will, Erkenntnisse darüber, was mir gut tut, was mir vielleicht auch nicht gut tut, bis zu welcher Grenze ich gehen kann, sehr viele Grenzerfahrungen, die ja letztendlich da waren, also und da sind wir wieder bei dem Weg, der sich durch einfach komplett, der so, das ist, ne, das Piratending, der sich über den Weg erkläre. Das ist immer dieser Prozess. Der Prozess ist mir halt elementar wichtig.
Wann und wie hast du denn dann festgestellt, dass dieser Weg, dieser temporäre Weg der Reiserei denn dann zu Ende ist?
Immer mal das Geld alle. Ja, also das ist natürlich dann immer ein klares Ende. Ne? Ich wusste nicht lange, wann das Ende halt sein wird. Ich hätte auch noch irgendwie Geld auftreiben können wahrscheinlich und noch 1-2 Monate weitermachen können. Es war irgendwann, es war meine damalige Freundin, die hatte ich dann in den USA, nämlich in die USA geflogen und da hatten wir dort einen gemeinsamen Roadtrip gemacht, noch irgendwie drei Monate. Und dann war auch irgendwann okay. Mhm. Ne, dann war die Zweisamkeit, dann war so dieser Weg ein Stück weit für mich auch abgeschlossen und dann hatte ich auch wieder Lust, nicht nur umherzuziehen, soll jetzt nicht das negative Wort sein, umherzuziehen, aber nicht nur, ich wollte auch irgendwo was halt an einem Ort mehr sein und was halt kreieren. Ne, das war mein ganz, oder auch vielleicht nochmal strukturiert lernen. Ne, deswegen, dann kam die Uni-Zeit ein bisschen später. Ich habe dann eine Praktikum gemacht bei der GLS-Gemeinschaftsbank, also eine Bank, die in Bochum so ein Stück weit einen alternativen Angang an das ganze Thema Finanzen, deutlich populärer jetzt, als es damals war, gemacht hat. Und das ist durchaus, das war mir dann ganz wichtig, einfach so in die, jetzt ist mal Schaffenszeit.
Mhm. Ja, geschafft hast du dann relativ viel. Jetzt spulen wir wieder ein bisschen vor, sonst kommen wir hier nicht in die Pötte. Ja. Und es kommt dann 2010 zu der Ausgestaltung der Idee dieses Summits, des Pirate Summits. Ich glaube, ganz am Anfang gab es den Namen ja dann noch nicht. Und jetzt kann man sich ja, oder auf den ersten Blick hat jetzt die Metropole Iserlohn nicht ganz so viel zu tun mit dem Blockbuster Pirates of the Caribbean. Wie ist denn da jetzt der Zusammenhang? Also, und das vielleicht also, in der kurzen Form, wie ist die Idee zum Pirate Summit entstanden?
Die Kurzversion davon ist, Till, mit dem ich das heute auch noch mache, hatte ein eigenes Startup oder hatte eine eigene Startup-Idee gehabt und hat Kapitalgeber gesucht und hatte die wunderbare Idee, ich mache einfach eine Konferenz, lade die alle ein und dann finde ich selber Kapitalgeber, also wirklich tatsächlich wahrscheinlich die schlechteste Idee, die man so haben kann, um Geld einzusammeln. Und ist dann an erfahrenere Leute aus dem Ökosystem rangegangen, hat unter anderem halt auch mir geschrieben. Und dann sind 8 Leute zusammengekommen und haben gesagt, ja, es wäre eine coole Idee, eine Konferenz zu machen. Da waren 4 Kölner dabei, die haben gesagt, in Iserlohn bitte nicht, wir machen es bitte in Köln. Dann haben wir gesagt, jo, machen wir. Überhaupt nicht mit einem finanziellen Anreiz oder irgendwie sowas, einfach nur so, das braucht die Welt gerade. Es war eine Wirtschaftskrise 2009 und so, war alles halt eher düster. Es gab keine guten Konferenzen, aber es gab Leute, die unternehmerisch tätig waren. Ich war einer davon, unternehmerisch tätig, hatte auch schon ein bisschen Netzwerk, andere eben halt auch, die ein bisschen größeres Netzwerk hatten. Deswegen hat sich das dieser, Till war damals Student noch, 4 Studenten und 4, ich sag mal, erfahrenere Unternehmer haben sich dann zusammengetan, 2011 der ersten Pirate Summit gemacht. Wir haben nur Leute einladen lassen, haben also unserem Netzwerk gesagt, hey, lad doch 5 Leute ein, die auf folgende Kriterien passen. Es war nämlich tatsächlich für Unternehmer, die tatsächlich im Unternehmertum stehen und nicht die vielleicht Unternehmer oder die Berater, die Headhunter oder, sondern welche, die wirklich unternehmerisch schaffen. Und dann sind 220 Leute zusammengekommen, klingt überhaupt nicht viel, aber es waren die 220 richtigen Personen. Und irgendwie war das ein wunderbares Erlebnis. Das war auf Emodonien, was so eine Art Kunstcommunity, despektierlich könnte man sagen, Schrottplatz ist. Also wird sehr viel Metallkunst dort halt gemacht. Dort finden sehr viele Elektropartys statt.
Ich würde sagen, ich kenne es von einer Elektroparty. Ne?
So ein bisschen abgerockter, ein bisschen abgespaceder. Ein tolles Gelände. Das Gelände hat natürlich auch sehr viel halt dazu beigetragen. Und dann wurde gesagt, ja, mach das doch nochmal. Ne? Und dann haben wir das 3 Jahre lang quasi über Freiwillige, wirklich ohne jegliche finanziellen Anreize haben wir letztendlich das halt gemacht. Die meiste Arbeit haben tatsächlich auch dieses studentische Team gemacht. Die sind irgendwann aus dem Studententum rausgewachsen, wo dann auch die Frage war, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Dann haben wir Ende 2013 haben wir im Prinzip gesagt, Gesellschafterkreis, also diese 8 ursprünglichen Initiatoren, wir müssen irgendwie das auf stabile Füße setzen oder wir machen es nicht mehr. Und dann haben Till und ich letztendlich gesagt, wir machen das weiter, wir geben dem wirklich eine unternehmerische Hülle, wir versuchen das auch auf finanziell stabile Beine zu stellen, also zumindest eine schwarze Null zu schreiben. Und ab 2014 gibt es im Prinzip die Pirate-Organisation, die es jetzt eben halt auch gibt.
Früher war das Motto Creating Meaningful Connections. Fällt dir irgendwie eine Geschichte zu Besuchern ein, wo du im Nachgang sagen kannst, ja, das ist mir echt berührend hängen geblieben, dass wir da eine Meaningful Connection geschaffen haben? Ich bin mir sicher, es gibt viele, aber vielleicht.
Ja, es gibt also viele Geschichten, ich sag mal, wirklich mal ein bisschen im Gedächtniskram. Till würde wahrscheinlich jetzt sofort sagen, hey, die. Also es gibt viele Geschichten, wo tatsächlich, ich sag mal, auch die Ursprungsidee, Ursprungsimpuls von Till, ne, Startups kriegen Kapital, da gibt es sehr viele erfolgreiche Geschichten, wo einfach wirklich auf dem Pirate Summit der initiale Kontakt war. Mhm. Und dann hören wir 2-3 Monate später, ja, die Runde hat stattgefunden. Also die Runde heißt, es wurde Kapital halt reingegeben. So, da gibt's viele Geschichten, klar. Vielleicht, ich habe jetzt nicht die eine Meaningful Connection, wo ich da irgendwas erzählen könnte. Till würde mich jetzt hauen. Aber gibt es auf jeden Fall. Wenn ich nur, also was mich vor allem berührt und das, was für mich auch ein Antrieb ist, halt weiterzumachen, sind die E-Mails, die ich nach dem Pirate Summit und auch unterjährig bekomme. Manchmal sind es auch einfach Posts, die halt online sind, die einfach sehr, 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 sehr tief gehen. Du hast es geschafft, ich habe eine Mine vergessen, sag ich gleich was zu. Du hast es geschafft, dass ich jetzt mein Startup mache. Du hast es geschafft, also ganz, ganz häufig höre ich das, du hast es geschafft, dass ich meinen Co-Founder gefunden habe. Du hast es geschafft, dass ich mein Kapitalgeber, da habe ich gerade schon was gesagt, du hast es geschafft, dass ich jetzt mehr Klarheit habe, was ich überhaupt will im Leben. Du hast es geschafft, dass ich mein Startup nicht mehr mache. Ne? Also du heißt nicht nur ich jetzt persönlich, sondern ihr als Pirate Summit. Und sehr persönliche E-Mails, die ich dann kriege mit sehr viel Dankbarkeit und so weiter. Und das ist natürlich ein absoluter Antrieb, warum wir das alles letztendlich machen. Weil wir machen das auch. Wir wollen Unternehmertum fördern und unternehmerisches Denken. Wir glauben, dass durch Unternehmertum, dass es Fortschritt gibt. Hoffentlich Fortschritt in die richtige Richtung. Wir sehen auch, dass es manchmal halt nicht in die richtige Richtung läuft. Aber dass wir das auch als Pirate Summit auch gemeinsam den Impuls in die Welt setzen können, dass erstens, dass es halt vorwärts geht und zweitens, dass es hoffentlich in die richtige Richtung vorwärts geht. So, Meaningful Connections 2015 ist ein Team aus Albanien auf den Pirate Summit gekommen. Die hatte Till, weil wir hatten auf der ganzen Welt haben wir im Prinzip Pitch Competitions gemacht und dann haben wir die besten Startups von den lokalen Pitch Competitions haben wir zum Pirate Summit eingeladen. Ein Team aus Tirana ist gekommen, so im Auto. Keine Ahnung, 2 Tage oder so da hochgefahren, hat dann am Pirate Summit teilgenommen, auch dort gepitcht, sind komplett, hat eine Startup-Idee, sind komplett auseinandergenommen worden von den Juroren, die bei der Pitch-Competition waren, das sind normalerweise Investoren. Und dann sind sie wieder zurückgefahren auf der Rückfahrt, auch wieder zwei Tage runtergefahren. Auf der Rückfahrt haben sie entschieden, sie machen das Startup nicht mehr, sie machen jetzt eine Softwareagentur. Bisschen vorspulen, 4 Jahre später haben wir mit Pirate in diese Softwareagentur investiert, letztes Jahr. Genau mit dem Ziel, wir haben das verfolgt, was ihr gemacht habt, wie ihr an Unternehmertum rangeht und so weiter. Und da wäre dieser Kontakt nicht da gewesen 2015. Hätten wir das nicht halt gemacht, hätte Till sie nicht in Tirana damals 2014, 2015 getroffen, dann hätten sie nicht die Pitch Competition gewonnen, hätten wir diesen Kontakt jetzt nicht. Und solche Geschichten, also das ist eine sehr persönliche Meaningful Connection,
ja.
Solche Geschichten gibt es sehr, sehr viele.
Glaube ich, ja.
Sehr, sehr viele. Und das ist genau das, was auch schön ist und wo wir auch immer wieder denken müssen, wir müssen nicht in, was bringt der Pirate Summit jetzt dieses Jahr ganz konkret und was kommt direkt raus, sondern was ist im Lebenszyklus und was ist in so Beziehungsaufbau auch mittelfristig, was kommt da raus.
Ja. Ein Symptom im positiven Sinne dieser Mission Creating Meaningful Connections ist ja das ganz am Anfang angesprochene R. Vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und das einmal auflösen. So wie ich es verstehe, ist das eine Begrüßung.
Ja, das ist das ist ganz ungewollt passiert. Beim ersten Pirate Summer 2011, ich weiß nicht, das Odonien-Gelände, du kennst es, wer es halt nicht kennt, das liegt so zwischen zwei Bahnschienen. Dort sind aktiv Züge, die halt vorbeirollen. Es ist vielleicht nicht ganz clever, eine Konferenz dort halt zu machen, weil es dann immer laut wird. Und so laut, dass wenn man nicht eine gute akustische Verstärkung hat, dass man auch die Speaker dann nicht mehr richtig versteht. 2011 hatten wir die nicht. Und dann wurde es jedes Mal so laut, dass niemand das mehr verstanden hat. Und irgendwann hat sich eingebürgert, sobald ein Zug vorbeikommt, ja, was macht man denn da? Weil es dauert auch kurz, ne? Das ist immer, keine Ahnung, 15 Sekunden, 20 Sekunden, das ist einfach laut. Dann haben alle angefangen, Arr! Zu rufen, ne? Weil sie sauer waren ein bisschen, aber auch weil es lustig war. Und wir sind ja alles Pirates, ne? Und das hat sich dann zum Ritual über den Pirate Summit quasi weiter gesponnen. Und jetzt ist es mittlerweile so, wenn ich Leute auf der Straße treffe, ne, und manchmal sagt er einfach Arr! Zu mir. Und wo ich halt, manchmal kenne ich die auch gar nicht, manchmal kenne ich die natürlich. Also es war gab eine Zeit lang, da kannte ich noch die meisten, die zum Pirate Summit gekommen sind. Es ist halt sehr, sehr schön. Und wenn ich irgendwo auch im Ausland, in Riga, wenn ich dann auf einer Konferenz habe ich halt gesprochen, da ist bei der Begrüßung, also sage ich so, hallo, hallo, und dann ruft irgendjemand im Raum immer Arr. Und das ist so.
Ist geil, super.
Ja, das ist sehr, sehr verbindend für alle, die mal auf dem Pirate Summit waren. Und das ist so, ja, so ein bisschen unser Begrüßungsritual und funktioniert super. Ist natürlich jetzt nicht so, dass wir das hier jeden Morgen sagen, so als Aufwärmübung für die Mitarbeiter. Ich glaube, dass Communities, und wir sind letztendlich, wir bauen oder wir haben eine Community aufgebaut und wir sind eine Community, dass sie solche Rituale braucht. Mhm. Dass das sehr identitätsstiftend sind. Und wir sind, wie bei so vielem, sind wir da so zufällig so reingestolpert. Hat sich ergeben und das hat sich dann verselbstständigt irgendwo.
Vielleicht noch so ein paar Randdaten. Wie viele Teilnehmer kommen so ungefähr mittlerweile auf den Pirate Summit?
Gute 1000, 1200.
Ist wahrscheinlich dann auch Location-Grenze,
das ist Maximum,
ne?
Genau. Ja. Wir dürfen nicht mehr. Das ist von der Stadt nicht halt zugelassen. Ganz ehrlich, das ist aber auch gut so, weil ich würde gar nicht mehr wirklich wollen. Zumindest nicht, wenn da, ich würde nicht in so eine Messezentrum gehen wollen.
Ja.
Weil Pirate Summit lebt sehr stark von der Location. Dass wir diese Begrenzung haben, hilft uns natürlich enorm, einfach auf die Qualität der Teilnehmer zu schauen. Das Wichtigste am Pirate Summit ist eigentlich, dass wir jeden der Teilnehmer kuratieren. Das bedeutet, du kommst nicht einfach so in den Pirate Summit rein. Du kannst nicht einfach auf die Webseite gehen und halt ein Ticket kaufen. Du musst jemanden kennen, der schon mal da war. Oder du musst über einen unserer Ambassadors, die in vielen Ländern der Welt sind, musst du im Prinzip empfohlen werden.
Mhm. Und was kostet es dann, wenn ich dann empfohlen werde?
Also wir gehen auf Early-Stage-Startups. Early-Stage bedeutet frühphasig, das heißt sehr, sehr jung. Normalerweise zwischen ein paar Monate alt bis 2 Jahre, 3 Jahre so. Ne? Das ist so das Übliche. Wir haben aber auch welche, die halt älter sind, aber so, das ist so der Kern. Und wir verstehen, dass die meistens relativ wenig Kapital haben. Das bedeutet ticketmäßig ziemlich günstig, geht bei 99 Euro los. Das ist 2 Tage all-inclusive.
Ne? Wahnsinn.
Das ist, genau, das ist aber auch, da sieht man aber auch, wir wollen jetzt nicht damit wahnsinnig reich werden, ne, sondern wir wollen halt, wir machen das, ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt, immer noch. Und das ist auch das Projekt, was die ganze Company zusammenhält hier. Mhm. Also alle, das ist so das Highlight des Jahres, das ist das Herz dieses ganzen Unternehmens, was wir hier machen, ist das dort. Und da gehen wir mit sehr viel Liebe, gehen wir im Prinzip an das Produkt ran und wir wollen die richtigen Leute auswählen. Investoren zahlen das Doppelte. Und Corporates zahlen dann ein bisschen mehr. Wir haben aber nicht so viele Corporates, aber die zahlen, es geht bei 500 Euro, glaube ich, halt los. Aber auch das ist total fein. Ja. Über die Zeit, wie bei vielen Konferenzen, geht der Preis dann hoch. Das heißt also, 12 Monate vorher ist der Preis bei eben diesen 99 Euro. In 3 Monate vorher ist er dann bei 250 oder so, irgendwie so. Okay. Aber wir wollen einfach wirklich das halt anbieten, dass sich das vor allem die jungen Startups leisten können.
Ich würde gerne das Thema Geld nochmal ansprechen. Ich habe irgendwo ein Interview aus dem Jahr 2016 mit dir gelesen oder gehört. Und da klang es für mich so ein bisschen danach, Hast du auch diese Geschichte erzählt? Also, ja, am Anfang war das mehr so, irgendwie habt ihr das irgendwie über die Bühne gebracht mit Hängen und Würgen, die ersten Events, und dann wurde es so ein bisschen professioneller, und dann klang das für mich so danach, dass du sagst, so, und jetzt 2016, jetzt haben wir verstanden, wie Events funktionieren, und jetzt werden wir auch mal Geld damit verdienen, weil immer so schwarze Null und ne, so. Und dann habe ich ein Interview aus dem Jahr 2019 gehört, und dann war wieder die schwarze Null. Also, es scheint mir, dass sich mit Events kein Geld verdienen lassen. Ist das richtig?
Zumindest nicht so, wie wir es machen. Man sollte, also, ich glaube, man kann mit Events Geld verdienen, aber das Eventgeschäft ist ein sehr, ich sag mal, ein nicht einfach skalierbares, beziehungsweise nicht einfach. Manchmal hat man so, wenn man so Software-Geschäfte hat, dann hat man einmal eine große Investition am Anfang, und dann kann man da relativ gut halt über die Zeit, kann man da profitieren, weil man das ja schon aufgebaut hat, und im Prinzip jeder weitere Nutzer, Grenzkosten gehen nahezu gegen halt null. Das ist beim Eventgeschäft eben halt nicht so, und Eventgeschäft ist halt ein Stück weit Entertainment-Geschäft. Entertainment-Geschäft hat immer so Zyklen. Und es ist wie ein Club auch. Ein Club ist halt angesagt für eine Zeit lang, und dann ist es sehr, sehr schwierig, den halt dauerhaft angesagt zu halten. Mhm. Da muss man immer wieder neu und sehr gut auf den Markt hören und so weiter. Und Eventgeschäft ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist halt sehr projektartig, sehr auf den Punkt. Und es sind sehr viele Faktoren dabei, die auch ein Event einfach mal schlecht aussehen lassen können. Wenn wir schlechtes Wetter haben, ist eine Outdoor-Location, toi, 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 haben wir noch nie richtig gehabt, dann haben wir sofort ein Problem. Und jedes Event, also das 2020er Event ist nur so gut wie das 2090er Event, weil das 2090er Event ist das Marketing für das 2020er Event. Wenn das 2019er gut war, wenn da der NPS zum Beispiel, wir messen verschiedene Kriterien, aber NPS vor allem auch, also Net Promoter Score, also wie stark wird es weiterempfehlen, wenn der runtergeht, dann wissen wir, im nächsten Jahr haben wir eher ein Marketingproblem. Ne? Da müssen wir stärker in Marketing investieren, damit wir wieder genug Zug bekommen. Wir kriegen die Hütte immer voll, aber mit den falschen Leuten. Und dann ist der Anfang, ne? Also wir wollen immer die richtigen Leute, und dann ist der Anfang vom Ende gemacht, weil dann so wie eine Party, wo dann nicht mehr die richtigen Leute da sind, dann sagt man, ja, bin der, dann der, dieses Jahr gehe ich halt nicht mehr hin. Und dann hat man ein ziemliches Problem. Die Events bei uns, also 2016, die Aussage ist jetzt nicht halt falsch. Wir haben sehr stark experimentiert in den Jahren 2014, 2015, mit welche Formate und so weiter. Wir haben 2016 auf jeden Fall angefangen, Geld zu verdienen. Das heißt aber nicht, dass wir übermäßig profitabel waren. Ja. Aber da sind wir von einem 5-Mann-Team, 4 oder 5 Mann, sind wir jetzt haben wir 18 Mann. Ach, hochgegangen. Ne? Also das heißt, wir haben angefangen, Geld zu verdienen. Wir haben angefangen, deutlich mehr Events zu machen, aber wir haben schon auch massiv investiert in die Zukunft, in neue Formate aufbauen und so weiter und so fort. Wir haben durchaus auch Brands am Markt, die auch gemocht werden und die auch eine Strahlkraft haben, und davon kann man natürlich auch halt ein Stück weit zehren. Wenn ich jetzt aber drauf schauen würde, was sind unsere profitablen Bereiche, dann ist das nicht ein Pirate Summit Event oder halt ähnliche Events oder eine Startup Safari. Das sind alles eigentlich für die Community, und es ist eigentlich Non-Profit Events sind das.
Genau.
Wenn man das mal drauf schaut. Es gibt auch ein paar andere Events, wo wir eher auf Corporate Kunden auch halt gehen, und die sind durchaus lukrativ. Dann gibt es aber auch ein paar andere Bereiche, wo man gar nicht über Events spricht, wo wir so im Bereich Corporate Innovation und so weiter tätig sind, und damit verdient man dann tatsächlich Geld.
Ja, genau, das muss man der Vollständigkeit, glaube ich, an der Stelle mal sagen. Die Pirate Company macht halt nicht nur den Pirate Summit, sondern ihr habt mittlerweile ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche, kann man so sagen. Ne?
Genau, und ich bin auch gar nicht, in dem Eventgeschäft bin ich gar nicht mehr richtig involviert, muss man auch fairerweise sagen, weil wir das als Tochtergesellschaft haben wir ein Spin-off gemacht. Und Felix ist jetzt Geschäftsführer davon. Und der macht sowohl das Eventgeschäft als auch Eventagenturgeschäft. Und damit kann man letztendlich auch dann sehr, sehr viel. Da kann man erstens, beim Eventgeschäft hat man immer unterschiedliche Auslastungen. Vom Event immer deutlich mehr Arbeit als halt nach dem Event. Kann man sich vorstellen. Und dann, wenn man das nicht halt ausgeglichen bekommt, dann hat man 3 Monate lang einen Leerlauf. Und dann sitzen die Leute in Anführungsstrichen rum. Ja. Und deswegen da halt Eventagenturgeschäft halt jetzt ganz klar mit aufzubauen, wo ich nie Interesse dran hatte. Ich habe überhaupt kein Interesse an Events. Ich habe wirklich einfach gar kein Interesse an Events, und deswegen, mich wird immer so wahrgenommen, als ich bin der Eventmacher. Ich habe aber sehr großes Interesse, eine Plattform für Leute zu schaffen und Leute zusammenzubringen und Austausch zu schaffen. Ich habe aber wenig Interesse an dem ganzen Operativen, was damit zusammenhängt. Ja, okay. Ne? Also so, und das haben wir rausgegeben. Deswegen, ich bin durchaus, ich bin so der Guardian für Guardian Angel für den Pirate Summit oder Product Owner in dem Neudeutsch. Das ist nach wie vor, dass ich sehr stark auch mitreden möchte, was passiert dort, wie machen wir das, welche Themen spielen wir und so weiter. Das ist stark so, aber wir haben einfach eine Profi-Mannschaft mittlerweile, die dieses operative Geschäft nicht nur für eigene Events eben, sondern auch im Kundenauftrag machen kann.
Mhm. Du bist, auch wenn du dich nicht als Eventmacher siehst, bist du trotzdem, hast du halt die Expertise, und genau das ist ja quasi diese Bühne, von der du sprichst, das ist ja letztendlich der Kern eines Events. Du hast mal gesagt, auf Konferenzen geht man nicht wegen der Inhalte.
Es hängt von der Konferenz ab. Also das würde ich nicht so pauschal nochmal sagen, aber die meisten Konferenzen oder die meisten Konferenzgänger, und ich bin sehr nah an dem Markt dran, gehen eben nicht wegen der Inhalte hin. Es gibt ein paar Formate, wenn man jetzt auf ein ganz berühmtes TED zum Beispiel geht, da geht man ganz klar wegen der Inhalte hin.
Ja.
Es gibt auch ein paar Konferenzen, die sind eher Lernevents oder Lernkonferenzen. Da geht man tatsächlich hin, weil ich möchte dort etwas lernen. Ne? Ein ganz anderer, oder nicht ein ganz anderer, sondern auch ein ganz klarer Fokus, ganz klarer Auftrag, und da holt man halt Gute, die nicht nur was Spannendes zu erzählen haben, sondern auch didaktisch jemandem etwas vermitteln können. Und das ist total fair, total fein. Aber diese klassischen Konferenzen im Sinne von, wenn man auf die Großen schaut, eine TOA, eine NOAA und so weiter und so fort, ne? Also Web Summit und so, das sind eigentlich keine Konferenzen, warum man wegen den Inhalten hingeht. Und ich würde sogar sagen, eine Konferenz, wenn ich nach Lissabon fliege auf den Web Summit und wenn ich vor allem in den inhaltlichen Sessions drin war, dann war das kein Erfolg für mich.
Mhm.
Also wenn man jede inhaltliche Session einfach mal zählen würde, für jede, wo man drin war, ein Punkt, dann ist spätestens ab 3 oder 4 Punkten war die Konferenz nicht erfolgreich für mich. Die Inhalte, die kann ich auch auf YouTube mir letztendlich anschauen. Natürlich muss man Inhalte bieten, um halt gewissen Ausgleich zu schaffen, um auch eine Begründung, warum gehe ich dahin, das ist nicht nur eine große Party. Aber das Spannende ist eigentlich, und das ist auch das Mehrwertige, wenn man auf das, ich sag mal, den geschäftlichen Erfolg schaut, ist eigentlich, dass ich andere Leute treffe, die mich in irgendeiner Form weiterbringen. Das kann natürlich auch persönlich irgendwie mich weiterbringen und netten und ein schöner Impuls für mein persönliches Leben. Aber vor allem, es sind ja auch Transaktionsplattformen, vor allem große Events, die eher so messenmäßig aufgebaut sind. Und da geht es ganz konkret darum, schaffe ich hier Geschäftspotenziale in der, für die Zukunft. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn man nicht die richtigen Leute zusammenbringt, glaube ich, dass ein Event nicht langfristig Erfolg haben kann. Deswegen die Aussage, man geht nicht wegen Inhalten hin, sondern vor allem wegen anderen Leuten, um diese Kontakte zu machen. Deswegen sind wir auch diejenigen, die eben diese Meaningful Connections machen müssen, die Leute zusammenbringen müssen. Wir müssen nicht Meaningful Content machen. Gibt's ein paar, wie TED, die das super machen, und das ist absoluter USP. Aber wenn wir da damit anfangen würden, würden wir ganz schnell weg sein vom Markt.
Wie provoziert ihr das auf dem Summit? Also, dass die richtigen Leute sich kennenlernen?
Also, erstmal ist der wichtigste Punkt ist die Auswahl. Also, auf jedes Profil schauen wir drauf. Und wir haben durchaus, der Führer hatten wir Ablehnungsquote, die war noch höher. Mittlerweile wissen die Leute auch, dass sie nicht genommen werden. Beziehungsweise, wir haben ein ganz geschlossenes System. Also, 20% oder so lehnen wir immer noch halt ab, weil wir einfach sagen, du bist noch nicht so weit, das wird nicht für dich passen und so weiter. Deswegen eine hohe Kuratierung. Alleine dadurch schafft man schon das Gefühl, weil die Leute das halt auch wissen auf dem Pirate Summit. Ich gehe dahin und ich kann einfach zu jedem gehen und ich werde irgendwie Anknüpfungspunkte finden. Und das ist nicht jemand, der mich einfach nur zupitcht mit irgendwie, willst du nicht, ich bin Headhunter oder willst du nicht so, ne? Das ist deutlich weniger dieses, es ist mehr wirklich sinnhafte Connections und weniger dieses gegenseitig mit Sales Pitches sich halt zuhauen. Und auf dem Event haben wir, ich weiß nicht, bestimmt 4, 5 ganz konkrete Netzwerkformate, die wir sehr, sehr stark spielen. Und dort gibt man auch, also einfach, werden wir uns sehr viel Gedanken darüber halt machen, wie man sowas aufbaut. Eher am ersten Tag netzwerken, dass die Leute halt auch Kontakte haben, vor allem die halt alleine kommen. Wir wollen gerne, dass Leute zu zweit kommen, zu dritt kommen, dann kennen sie direkt auch Leute. Ist auch häufig ein Klassentreffen. Viele Leute kennen sich sowieso. Wir machen das zum 10. Mal jetzt. Und es gibt durchaus auch ein paar Leute, die halt 10-mal da waren jetzt. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wo war ich gerade?
Bei den Netzwerkformaten. Bei
Netzwerkformaten, also dann hast du ein Speed-Dating, absolut klassisch. One-on-One-Table, dass du wirklich vorher einfach sagen kannst, ne, die haben halt einen Tisch, Investor XYZ, du kannst dich bewerben bei dem Investor, ne, dann hat der, keine Ahnung, 6 Slots frei, wo er jemanden treffen kann, 12 Bewerbungen oder mehr hoffentlich, und dann sagt er, dich würde ich gerne treffen, dich nicht, dich möchte und so weiter. Und ganz klar, das ist dann ein High-Impact-Moment. Ne? Ich möchte dich halt gerne treffen und der andere sagt, ich möchte dich auch treffen, und hast du dann ein 10-Minuten-Gespräch. Wenn in den 10 Minuten, also ein erster loser Kontakt sozusagen, wenn das halt fruchtbar war, dann sagt man, hey, lass uns doch nachher um 4 Uhr nochmal treffen, vorne an der Bar, und dann sprechen wir weiter. Mhm.
Du hast an einer Stelle, also das klingt jetzt ja auch durch, dass ihr filtert, ihr wollt, ihr sprecht da eine ganz konkrete Unternehmer-DNA an, DNA an. Es geht gar nicht so um diese Skalierungsmodelle, ne, dass man jetzt irgendwie, also es geht nicht darum, den Exit zu schaffen, sondern Wert zu schaffen. Nach solchen Leuten sucht ihr, wenn ich das richtig verstehe. Und du hast den Begriff Startup-Mittelstand. Mhm. Benutzt. Das fand ich spannend. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ihr damit meint. Ja. Weil das fand ich unglaublich bereichernd.
Also unsere Konferenzen haben jedes Jahr ein Thema. Und wir haben die Mission mit Empowered Summit Creating Meaningful Connections. Das ist aber jedes Jahr quasi, das ist unser Antrieb. Aber das Thema Purposeful Disruption war das Thema 2017. 2018 war das Thema In the Black, also Profitabilität. Nee, falsch. 2019, 2018 war Purposeful Disruption. 2020 ist Solve Real Problems. Mhm. So. Und letztes Jahr, also 2019, hatten wir gesagt, Profitabilität, und da haben wir das Thema stärker gespielt. Bedeutet aber nicht, dass wir nur diese Unternehmen dort halt haben wollen. Wir haben nur gesehen, und wir wollen auch da durchaus ein bisschen Kante zeigen und ein bisschen auch sagen, da fehlt uns eine Sicht in der Startup-Szene oder eine Perspektive oder ein Impuls. Wir wollen da auch einfach dann wirklich sagen, dieses Thema ist uns dieses Jahr wichtig. 2018, alles mit Facebook und Trump und so war das halt dieses Purpose. Also warum macht ihr das alles und macht ihr noch, denke ich, ist das sinnhaft, was wir tun? 2019 eben, das ist das Thema. Warum schaut ihr immer nur auf Wachstum? Warum schaut ihr immer nur auf Umsatz, Umsatz, Umsatz? Ne? WeWork, wunderbar, hat jetzt deutlich auf die Nase gefallen. Ja, genau. Wo man halt sieht, das funktioniert halt nicht immer. Ne? Und das Wachstum ist auch vielleicht nicht immer die richtige Messgröße. Warum schaut ihr nicht auf Profitabilität? Warum nicht auf, dass man in 10 Jahren halt noch im Geschäft ist und nicht dieses 10 Startups rennen halt los, so schnell sie können, und eins überlebt? Ja. Das ist natürlich klar aus VC-Sicht. VCs haben halt eine Portfolio-Denke. Die sagen, ist mir egal, also diese rumkrebsenden Startups brauche ich nicht. Ich brauche den einen, der mir 50 Mal das Geld zurückzahlt. Was da mit den anderen passiert, ist mir im Prinzip egal. Mhm. Das ist eine sehr, ich sag mal, eine sehr ungleiche Denke, wenn man auf den Unternehmer, weil der sagt, hey, ich bin hier all in. Ne? Du als VC bist hier nicht all in. Ich bin hier Vollgas, das ist mein Ding. Ich habe hier kein Portfolio am Start. Und deswegen da vielleicht auch mal zu sagen, so ein bisschen die Bremse rauszunehmen oder die Bremse, ne, ein bisschen auf die Bremse zu gucken beim Wachstum und dann zu sagen, so, wie kann ich denn in 10 Jahren noch im Spiel bleiben? Wie kann ich nicht nur ein Projekt machen, gucken, ob es halt erfolgreich ist, sondern diese Reise auch wieder mittelfristig zu gehen. Das heißt aber nicht, dass das jeder machen muss. Das heißt auch nicht, dass wir nur so Leute auf dem Pirate Summit haben wollen. Wir wollten nur diesen Impuls und diese Perspektive präsentieren. Mein Bild aber, deswegen schade am Mittelstand, mein Bild, wenn ich nach vorne gucke, wir haben ein massives Problem. Wenn man auf China und auf die USA schaut, haben wir ein massives Problem damit, dass es keine richtig großen Unternehmen in Europa gibt. Ne? SAP ist vielleicht noch so eins, was irgendwie so. Vielleicht kann man Spotify noch so ein bisschen da so reinziehen. Ne? Aber eigentlich, faktisch, haben wir nicht wirklich richtig globale Unternehmen im Digitalbereich. Das wird uns, das fällt uns jetzt schon auf die Füße, aber das wird uns in 10, 20 Jahren massiv auf die Füße fallen, weil da einfach die Kompetenz fehlt und wir schon eine sehr deutliche Dominanz von China und von der USA letztendlich halt merken. Das merken wir jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viele Produkte du nutzt, die von europäischen Playern sind. Wahrscheinlich sind die meisten eben nicht von europäischen Playern. Das wird ein massives Problem geben. jetzt kann man dem natürlich begegnen und sagen, wir müssen jetzt die großen Unicorns, das sind die, also über eine Milliarde Bewertungen, Firmen auch in Deutschland züchten. Das finde ich total in Ordnung. Wenn ich jetzt aber einfach mal so auf Deutschland schaue und auf Europa schaue, ist Deutschland vor allem durch den Mittelstand stark geworden. Und durch den Mittelstand vor allem auch stark geworden, im Sinne von so eine dezentralisierte, ich sag mal, Stabilität. Ich bin nicht wirklich, ich glaube nicht daran, dass wir nur auf die Leuchttürme schauen müssen. Das ist wunderbar, bitte, ne, baut große Unternehmen und die globalen Unternehmen, auch in Europa, super. Aus Europa, insbesondere aus Deutschland, kann dieser Impuls, glaube ich, kommen, dass man einen digitalen Mittelstand baut, dass man viele kleine Unternehmen baut, die dann 50 Mitarbeiter haben, 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, auch meinetwegen 800 Mitarbeiter, aber nicht, die vielleicht auch nicht den Wirkungsgrad wie zum Beispiel Google haben. Aber wenn wir davon sehr, sehr viele haben, haben wir eine ganz gute Zukunft. Und es gibt im Digitalen, die Mittelständler sind ja Weltmarktführer häufig, so, ne, in der Schraube XYZ, ne,
die
so.
Die Hidden Champions, ne?
Die Hidden Champions, genau. Und, genau das kann man im digitalen Bereich eben halt auch. Dann bist du halt ganz spitz, bist du das CRM für oder das Managementsystem für deine Hühnerfarm. Das ist aber weltweit. Und ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial liegt in diesen spitzen Modellen, die aber gar nicht VC-Cases sind.
Ja.
Und diese Kultur des Mittelstands, und die möchte ich auch sehr gerne, die möchte ich oder wir mit Pirate wollen da sehr gerne investieren. Und da haben wir eine sehr langfristige Denke, dem wollen wir gerne helfen und dass sie in 10 Jahren immer noch am Markt sind.
Ja, ich habe mich im Studium viel mit Familienunternehmen beschäftigt, habe auch in der Promotion mich mit Familienunternehmen beschäftigt. Und das ist ja quasi so die Familienunternehmen von morgen. Das ist ja so der Gedanke dahinter. Das finde ich einen sehr gesunden Gedanken. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, dass man sich jetzt mit so einer klaren Positionierung, was so die Mission eines Unternehmers angeht, jetzt ja auch nicht bei jedem beliebt macht. Also es gibt ja viele, die in erster Linie den Exit schaffen wollen. Wie nehmt ihr das so wahr?
Und das ist auch komplett fein. Ich habe null Problem damit, wenn jemand sagt, ich möchte einen Exit machen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich möchte reich werden. Habe ich null Problem mit. Ist auch total fein. Es geht mir nur darum, dieses Dogma, das ist, wie man es macht. Und so macht man es nicht.
Okay.
Damit habe ich ein Problem. Also ich will nicht sagen, du musst es jetzt aber anders machen oder das ist aber blöd, was du machst. Ich möchte aber sagen, es gibt Alternativen. Und sei dir bewusst, welche Alternativen es gibt und überleg dir, welchen Weg du eigentlich halt gehen willst und dann geh deinen Weg. Ich möchte niemandem irgendwas halt vorschreiben, Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Aber diese Vielfalt in der Gedankenwelt fehlt mir.
Ja.
Ich möchte gerne, dass Alternativen gesehen werden. Und ich bin auch total begeistert von, was die Jungs in Berlin mit Purpose Economy machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die im Prinzip dafür kämpfen, dass man dieses Familienunternehmertum, dass man die über Stiftungen häufig, ne, das absichern, dass das Familien, dass das nicht halt verscherbelt wird sozusagen.
Ja.
Und die das auch für kleinere Unternehmen im Prinzip möglich machen, dass man Treuhandeigentum letztendlich macht. Ne? Also dass man quasi auch sich unverkaufbar macht und dieser Spielball, das Unternehmen ist ein Asset, also die Eigentum komplett neu halt denken. Das Spielball, das Unternehmen ist ein Asset und das verkaufe ich irgendwann. Ecosia, Suchmaschine in Berlin, die auch, wenn du suchst, halt Bäume pflanzt, hat das Modell auch gemacht. Es hat natürlich eine wahnsinnige Wirkung. Sie sind jetzt gar nicht mehr verkaufbar. Sie sind also nicht mehr quasi von Google aufkaufbar und dann kann Google Greenwashing machen oder halt einen Konkurrent vom Markt nehmen. Was das natürlich tut, ist, dass alles nur noch auf den Purpose, also auf die eigentliche Sinnhaftigkeit aus ist und nicht nur, wie kann ich meinen Wert maximieren, meinen Unternehmenswert. Das heißt, die haben einen ganz anderen Wirkungsgrad in Bezug auf ihre Mission. Weil das, was man häufig sieht, ist, dass Gründer eigentlich starten mit einem Impuls, ich möchte ein Problem lösen, ich möchte vielleicht die Welt verändern, ein bisschen so, ich möchte irgendwie einen Impact haben und so weiter. Häufig starten sie aber nicht mit Impuls, gibt's auch, aber häufig, dass ich möchte reich werden. Also häufig mit dem, okay, ich starte jetzt mal. Und dann vor allem der Impuls treibt sie auch über die ersten 2-3 Jahre normalerweise, ne? Weil die sind halt meistens hart und steinig und das funktioniert auch nicht so, wie man denkt und so weiter. So, und dann irgendwann, ne, sagen wir, weil man es halt so macht, ich muss jetzt Geld nehmen und dann geht das Rennen halt los. Ne? Dann rennt man halt so schnell man kann und mit der Hoffnung, dass man halt ankommt. Sobald das aber reinkommt, wird dieser Ursprungsimpuls häufig weggedreht Richtung, ja, Moment mal, dein Ziel ist aber Wachstum hier, ne? Du musst die Valuation schaffen. Sonst, ne, sonst bist du pleite, sonst sind wir weg und so weiter. Und dann korrumpiert das.
Ja.
Ne? Das sehen wir auch bei den großen Unternehmen, Google, Facebook und so weiter, die werbefinanziert sind, die halt immer mehr Wachstum machen müssen, wo Google jetzt ein neues Redesign vor den, in den letzten Tagen. Die ersten 5 Sachen sind halt mittlerweile Ads, also ja, alles, genau. Alles above the fold. Und was sie jetzt gemacht haben, und das ist wirklich ein dreckiger Trick, sie haben im Prinzip nicht, also ne, die Ads waren früher farbig hinterlegt, ja. Und über die Zeit sind sie halt nicht mehr, ganz klar nicht mehr richtig erkennbar. Jetzt haben sie nicht die Ads nochmal weniger erkennbar gemacht, sondern jetzt haben sie die organischen Suchergebnisse, haben sie jetzt so aussehen lassen, als wären es Ads. Ne, also mit einem kleinen Icon auf der Seite und so, sieht halt sehr, sehr ähnlich aus. Das ist einfach so, weil natürlich, die haben ein ganz anderes Incentive. Ne, die haben 2005 oder so, haben sie das gepublished, dass sie ganz klar, sie verkaufen keine Ads. Ne? Mhm. Sie verkaufen, dass sie die besten Suchergebnisse haben und haben aber auch Ads. Und von dieser Ursprungsidee, der durchaus löblich war, ganz klares Postulat, das ist unser Selbstverständnis, sind sie jetzt ganz, ganz weit weg. Natürlich, ja. Weil sie einen Wachstumsdruck haben, weil sie Shareholder haben und so weiter. Wenn sie jetzt Purpose-getrieben wären und nicht nur wachstumsgetrieben Shareholder-Value maximieren, dann würden sie ganz anders unterwegs sein. Und ich bin ein sehr großer Freund davon, dass so eine Idee oder solche Ideen in der Welt einfach mehrheit besprochen werden. Und ob sie dann Traction finden oder nicht, das ist ja komplett offen. Und da soll jeder halt das halt rauswählen, was er halt rauswählen kann. Aber wenn sie nicht besprochen werden und wenn man im Accelerator schon dieses, das ist der einzige Weg, wie du halt erfolgreich wirst, Modell hat, also dieses Wachstumsthema, ja. Ne? Und du musst Geld und du musst jetzt wachsen und die Kerngröße ist halt, wie schnell kannst du wachsen? Das gefällt mir nicht.
Jetzt verstehe ich auch ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich so eine Diskussion bei LinkedIn mir angesehen. Jetzt verstehe ich die auch, weil es ging genau darum. Da hat irgendjemand nämlich diesen Screenshot gepostet von Google. Das war, glaube ich, früher dieses Statement und wie es jetzt aussieht. Genau. Vielleicht ein Thema noch zum Abschluss. Ihr habt einmal auch nette Erfahrungen mit einem Shitstorm gemacht. Ich schwerfe mal so das Schlagwort Pascha in den Raum.
Ja.
Das Pascha wird jeder kennen, der Köln kennt. Also es ist ein Laufhaus hier. Und ihr hattet mit denen irgendwie so eine Kooperation, was so die Location anging. Und dann ging alles ziemlich drunter und drüber. Und der Vertrag wurde wieder aufgelöst und alles fein. Ihr scheint ja dazu gelernt zu haben. Und deswegen seid ihr jetzt ein bisschen sensibler vielleicht geworden. Und es gibt immer, bei jedem Summit wird ein was gegrillt? Ein Schwein?
Also seit dem ersten Pirate Summit wird immer ein Schwein quasi gegrillt, ja. Also genau. Ein ganzes Roasted Pig.
Genau, das ist Tradition, genau wie das R ist das mittlerweile Teil der Kultur. Und jetzt habe ich vor kurzem auf deinem LinkedIn-Profil den Hinweis gesehen, dass ihr euch damit beschäftigt, Stichwort Solving Real Problems. Ist das noch zeitgemäß? Ne? Und ihr habt so eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr auf 100% vegetarisch gehen sollt oder nicht. Wie ist da so der aktuelle Umfragestand?
Ja, also vielleicht muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Also wir haben mit dem Pascha haben wir tatsächlich einen kleinen Shitstorm gehabt, der war aber eher nicht online, sondern Shitstorm ist meist online, was man so kennt, sondern eher so telefonisch, ne? Leute haben es angerufen und so weiter und dann haben wir tatsächlich auch da haben wir gelernt und haben das gesagt. Das Thema mit dem Schwein hat kein Shitstorm-Potenzial eigentlich.
Nein, das stimmt.
Ne, sowas nicht gemeint, ja. Ne, ja. Zur aktuellen Situation, sondern das ist eine tiefe Überzeugung, die im Prinzip aus uns herauskommt, wo wir halt sagen, so, ja, okay, wir haben tatsächlich ein Klimaproblem. So, das wussten wir vor 20 Jahren, da war das so irgendwie so in weiter Ferne mittlerweile. Und das ist der Greta-Effekt, bin ich hier auch sehr, sehr dankbar. Ist das einfach, wird das halt diskutiert. Und mir geht es immer darum, nicht dogmatisch zu sein, sondern halt, ich möchte halt, dass Themen diskutiert werden und dass man sich eine gute Meinung bilden kann. Wir haben jetzt, ich habe radikal, aber ich habe immer mehr mich darauf geachtet, was ich letztendlich esse. Und bin jetzt bei so, ich esse einmal in 2 Wochen oder so, esse ich Fleisch, so ungefähr. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich esse ich irgendwann noch mal weniger. Aber ist auch nicht der Grund, weil es mir nicht schmeckt oder ist auch nicht Tierschutz, das wusste ich vorher auch, ist auch nicht der Auslöser, sondern tatsächlich die Ökodebatte. Ist der Auslöser, weil ich habe gesagt, ja, auf Rind kann ich auch verzichten, hat die und die Einflüsse und so weiter. Und ist sowieso gut, das halt zu machen. Die Diskussion haben wir in unserem Team halt auch häufiger, weil mehr Leute so halt eben unterwegs sind. Und wir wollen dieses Jahr zum ersten Mal unseren Carbon Footprint messen. Also ganz klar, was ist denn eigentlich unser CO2-Ausstoß mit dem Pirate Summit? Sowohl wir als Firma, das Event, aber auch alle Gäste, die halt kommen. Und wir wollen den möglichst reduzieren, weil wir einfach unseren Beitrag machen müssen. Und da gibt es ganz viele Themen, die man einfach, wenn man sich da mal bewusst macht, was der Auslöser ist, dann sagt man, ändere ich einfach. Ist überhaupt kein Problem. Man merkt es noch nicht mal. Mhm. Und die ändern wir auch einfach. Die wird auch wahrscheinlich niemand halt dann merken. Da werden wir noch mal ein bisschen transparenter drüber sein, was wir eigentlich gemacht haben. Da können andere vielleicht davon halt auch lernen. Aber da gibt es ein paar Themen, wo wir sagen, so, das würden die Leute schon halt merken. Ne? Weil wir hatten immer so ein Barbecue. Fleisch war immer ein wesentlicher Bestandteil, Piraten auch und ne, so. Ja. Wir waren so richtig Barbecue und viele, viele fanden das auch immer toll und diese Atmosphäre und dann im Freien und Sonne und ein Barbecue und alle sind cool und lässig und Bier und so. Ne? Und das wollten wir halt schon auch ein Stück weit so ein bisschen Community-Feedback einsammeln. Für uns war halt wichtig so, für uns wäre es, wir hätten es einfach sofort gemacht, dann machen wir halt kein Fleisch. Jeder kann doch 2 Tage auf Fleisch verzichten. Also so, wo ist das Problem? Und das ist auch so, aber trotzdem ist das nicht eine Entscheidung, die wir so ganz alleine treffen wollten. Die treffen wir nachher alleine, sondern wir wollten schon kurz mal so ein bisschen Feedback einsammeln. Klar. Wie steht ihr denn dazu? Natürlich auch, um eine Debatte auszulösen. Sollte man das machen oder nicht? Ich will, dass die Leute an das Denken kommen, wie wichtig ist mir das? Mhm. Das ist ja die halt zentrale Debatte. Verzichtest du aufs Autofahren? So, oder wie wichtig ist dir das doch noch? Ne? So ganz wichtig ist mir, ich mach das trotzdem noch. Ne? Also so, das ist genau das Richtige. Fliegst du jetzt für einen Wochenendtrip nach Rom? So, ne? Mach mal das noch oder nicht? Und das ist ja, und ich habe kein Problem damit, mit Leuten, die das machen, dieses Flight-Shaming und so, das in der Ecke bin ich gar nicht. Aber sich einmal bewusst zu machen, das finde ich doch relativ wesentlich. Und wie die Debatte ausgehen wird, weiß ich nicht. Aber nach unserer Umfrage, wir hatten drei Antwortmöglichkeiten. Einfach sollen wir Meat und also Fleisch und vegetarisch anbieten, sollen wir hauptsächlich vegetarisch anbieten, also auch ein bisschen Fleisch oder 100% vegetarisch. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich schon auch vegetarische Gerichte, aber wir hatten nie den Fokus richtig drauf gelegt. Die letzten 1-2 Jahre vielleicht ein bisschen mehr, dass sie ein volles Gericht wirklich haben und nicht nur Beilagen essen müssen. Ne? ja, ist auch ein Lernprozess. Und das 100% vegetarisch ist bei 50% gewesen und die beiden anderen sind bei 25%. So, das heißt aber nicht, dass wir basierend auf dieser Umfrage, das sind jetzt 49 Votes gewesen, also schon halt repräsentativ ein Stück weit, dass wir basierend darauf jetzt eine Entscheidung treffen. Das machen wir nicht, sondern wir schauen da schon halt ganzheitlich drauf für uns. Also auch wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, wir hätten uns vielleicht für vegetarisch entschieden. Und wenn das jetzt vegetarisch heißt, heißt nicht, dass wir jetzt das Schwein nicht machen. Ist aber schon ein wichtiger Input, weil wir eine ganz andere Wahrnehmung hatten. Wir hätten gesagt, es gibt viel mehr Gegenwehr. Gab es aber eigentlich nicht. Ne, wir haben sehr viele bestärkende, sieht man auch in Resultat, bestärkende, hey, mach doch vegetarisch. Ist doch überhaupt kein Problem. Bestärkende Rücklauf gehabt. Und das wird uns in der Entscheidung vielleicht es jetzt einfacher machen. Weniger Fleisch wird es ziemlich sicher geben. Es ist nur die Frage, wird es halt gar kein Fleisch mehr geben oder gibt es halt ein bisschen? Ja, denke ich so. Das ist so der innere, aber so in der Company gerade der aktuelle Diskussionsstand. Ja. Wir werden das so im März, werden wir eine Entscheidung haben. Jetzt ist natürlich so, jetzt ist erstmal, dass wir nochmal andere Catering müssen. Es ist auch schon eine Geldfrage. Ja. Ne? Also, weil wir machen dann schon, ne, wir gehen jetzt auch auf gesünderes Essen und so weiter. Es ist nicht immer, vegetarisch ist nicht immer günstiger, was man denken würde.
Da bin ich mir sehr sicher.
Und da müssen wir halt einfach auch schauen, können wir uns das noch leisten, weil wir nicht so viel, wir haben mehr eingeplant für Catering an Budget, aber nicht so viel mehr, dass wir sagen können, wir können jetzt das Dreifache bezahlen plötzlich. Ja. Und das macht es dann doch ein Stück weit schwierig, weil dann ist die Diskussion, aber wenn du einmal die Diskussion aufmachst, dann ne, Büchse von Pandora mäßig, machst du nur noch lokal. Ne? Lokales Gemüse, und so weiter, kein Avocado einfliegen lassen und so weiter. Dann plötzlich kommen dann ganz viele Themen. Und das ist, ich finde das einen sehr gesunden Prozess. Aber es ist jetzt auch nicht was, wo wir glauben, dass das zwingend das Produkt so viel besser macht. Aber wenn man es nicht macht, könnte es das Produkt schlechter machen. Was ich meine? Produkt heißt Pirate Summit jetzt, das Pirate Summit-Erlebnis. Also das heißt, wir müssen schon den Fokus noch auf den anderen Themen behalten, aber das ist so ein Hygienefaktor. Also wir haben schon auch seit mehreren Jahren kein Plastik irgendwie Geschirr oder Becher oder irgendwie sowas mehr. Da sind wir schon halt, ne, das sowas fällt halt auf. Und immer mehr wird das jetzt halt auffallen, dass die Leute auch sagen, so hey, warum macht ihr das eigentlich?
Ja.
Ja, und da müssen wir uns auch ein Stück weit der Diskussion stellen. Und das machen wir ja gerne. Es kommt ja wirklich so, dass wir Diskussionen intern ja auch haben. Ja, und das rückt ein Stück weit mehr in den Fokus, darf nur nicht die Hauptzeit einnehmen. Das ist leider so.
Ja, sich den großen Fragen stellen. Das kommt mir bekannt vor aus deiner Biografie. Wir kommen jetzt zum großen Abschluss mit Blick auf die Uhr. Und zum Abschluss gibt es immer die Halbsätze. Ich lese dir einen Satz vor. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist dir überlassen.
Ja.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich arbeite. Blöde Aussage, aber ist so. Ich liebe arbeiten.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Weil ich versuche, bewusst auf den Kern der Themen zu gehen und es nicht so zu machen, wie andere es tun.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Nehme ich mir eine kleine Auszeit.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Würde ich das dem Purpose Team in Berlin verleihen.
Manuel, gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch so im Gesamtkontext des Podcasts, dass es meine Mission ist, anders machen, normal zu machen?
Eine schöne Frage. Jetzt müssen wir in kurzen Sätzen so das die Essenz raushauen. Ja, also ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, seinen eigenen Weg zu gehen und mit dem eigenen Weg im Reinen zu sein. So dass, wenn ich das meinen Kindern mitgeben kann, die müssen gar nichts, was ich will, sondern die müssen schauen, was sie eigentlich innen wollen. Und sie müssen auch nichts, was andere wollen, dass sie machen sollen. Und wenn mehr Leute ihrer inneren Mission, Passion, inneren Antrieb folgen, ich glaube, dann würden wir als Gesellschaft einen großen Schritt nach vorne machen. Und deswegen finde ich diesen Podcast so spannend, weil das vielleicht auch nochmal Leute ermutigt, und ich hoffe, dass das Leute ermutigt, wenn sie so einfach Lebenswege sehen, dass jeder Lebensweg anders sein kann und dass das auch total fein ist. Und dass es trotzdem anders nicht im Sinne von, also gleich machen finde ich halt schwierig, vor allem Individualität des Menschen, sondern auch ganz bewusst die Wege gehen und auch die anderen ihre Wege gehen lassen. Das ist vielleicht der wichtigere Punkt noch. Wenn ihr Eltern seid, lasst eure Kinder die Wege gehen, die sie gehen, und sie müssen nicht nach Harvard, wenn das nicht der Weg ist, den sie machen müssen. Diese Erwartungen, die sozialen Erwartungen, die wir ins Umfeld hegen, wenn wir andere freilassen, ich glaube, das ist die, dann wird es der Gesellschaft besser gehen.
Der Pfarrerssohn in mir sagt Amen und der Pirat in mir fragt sich gerade, wie verabschieden sich denn Piraten?
Wie sich begrüßen.
Achso.
Arr!
Ich danke dir.
Sehr gerne.